Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, nachdem wir vor 2 Wochen erlebt haben, wie Gott Raben und Menschen gebraucht, um den Elia zu versorgen, oder vielleicht sollte man lieber sagen Menschen als Raben, haben wir letzte Woche die Krise etwas näher angeschaut, in der Elia steckt, da er in der Wüste unter dem Wacholderstrauch. Die Flucht, die manchmal einfach auch nötig ist, das haben wir uns bewusst gemacht. Aber ebenso auch die ehrliche Klage vor Gott, die zu der Beziehung zu ihm dazugehört. Und dann auch eine Art Einsamkeit, die nicht immer nur gut tut. Aber dann eben auch die Art, wie Gott dem Elia in seinem Tief begegnet. Zunächst keine Diskussion, keine inhaltliche Aufarbeitung von dem, was passiert ist. Denn dazu hatte Elia einfach keine Kraft, sondern indem Gott Körper und Seele zunächst einfach etwas Gutes tut. Ein Engel, der Brot und Wasser bringt, mitten in der Wüste. Ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Elia an seinem persönlichen Tiefpunkt? Wir hören zunächst aus 1. Könige 19, zunächst ab Vers 7.
Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.
Ich weiß nicht, ob wir das Bild gerade hinkriegen, das erste. Ja, Gott hat den Elia ernst genommen in seinem Wunsch, allein zu sein, Abstand zu nehmen. Und das ist mir in dieser Geschichte ja ganz wichtig geworden und ich habe es mit Ihnen geteilt. All das hat er eben nicht zum Vorwurf gemacht. Aber, und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo Gott sagt: Ich möchte nicht, dass du darin versinkst, in dem Kreisen um dich selbst, dich verlierst. Ja, und wie sehr er noch um sich selbst kreist, das verraten diese Gedanken. Wir haben sie gerade gehört, die Gott selbst, die Elia hier vor Gott ausspricht und als Klage äußert, aber die haben ihn ja auch schon vorher bestimmt, als er da unter diesem Wacholderstrauch schläft. Vor allen Dingen dieser Satz: Ich bin alleine übrig geblieben. Und diesen Satz, den gab es schon mal vorher auf dem Berg Karmel, wo er so alleine nach seiner Wahrnehmung den Baalspriestern gegenüberstand. Und wir werden diesen Satz am Ende des Textes noch ein drittes Mal hören. Aber ist das wirklich so? Wie war das denn mit den Prophetenschülern, die auch Jahwe treu geblieben sind? Wie war das denn mit dem Volk auf dem Karmel, das bekannt hat nach dieser großen Tat Gottes, nach dem Feuer: Ja, Jahwe ist unser Gott? Das ist uns heute nicht unbekannt. Wenn man so richtig in der Krise steckt, dann verliert man oft den realistischen Blick für die Dinge um einen herum, dass sie doch gar nicht so schwach sind und so schwarz. In dieser Klage, die wir gerade gehört haben bei Elia, da fängt dieses Denken zunächst bei sich selbst an, geht dann zu den bösen anderen und landet am Ende wieder bei sich selbst. Manche kennen solche Gedankenspiralen, aus denen man nicht so leicht wieder rausfindet. Und dabei macht es gar keinen Unterschied, ob es hier um eine Selbstverklärung geht, ich, der große Elia, oder um eine Selbstverurteilung, ich, der erfolglose Elia. Aber jetzt fängt Gott in der Wüste nicht an, darüber zu diskutieren. Er fordert zunächst den Engel auf: Elia, du hast dir jetzt eine nötige Auszeit genommen. Du hast deine Probleme und du hast auch Gott ganz weit von dir weggeschoben. Du hast dich aber auch gestärkt. Und jetzt ist es wichtig, dass du wieder aufstehst und Schritte wagst. Auch wenn das noch ein weiter Weg sein wird. Und wer sich schon einmal in so einem Tief, in so einer Krise befunden hat, der weiß vielleicht, wie wichtig auch solch eine bewusste Entscheidung ist. Eine solche Weggabelung an dieser Stelle, dieser Impuls, steh auf, auch wenn der Weg noch weit ist. Und dann entgegen aller Schwere, aller Perspektivlosigkeit, bewusste Schritte zu tun, im Vertrauen darauf, dass daraus etwas Neues entstehen kann. Und das ist mir so wichtig. Gott stellt hier nicht in Aussicht, es wird alles wieder gut. Aber er sagt ganz realistisch, es ist ein weiter Weg, den du vor mir hast. Aber es wird zu einem Weg. Es bleibt nicht ein Stillstand. Na? Da ist es. Ja, und interessant ist jetzt, wohin Elia seinen Weg wählt. Er geht also nicht etwa zurück an seine Arbeit als Prophet, als Gottesmann, sondern, ja, das wäre jetzt in Richtung Norden, ins Zentrum der Macht, ins Zentrum der Auseinandersetzung. Nein, er geht noch tiefer hinein in die Wüste, noch weiter in den Süden auf die Halbinsel Sinai. Und man kann sich jetzt fragen, warum jetzt nochmal 40 Tage durch die Wüste? Das ist hier nicht so ganz klar, ob Elia jetzt diesen Weg aus sich heraus gewählt hat oder ob Gott ihm das gesagt hat. Das wird nicht erzählt. Das Ziel, das er jetzt vor Augen hat, das hat jedenfalls eine ganz eigene Botschaft, die auch für uns wichtig ist. Der Berg Gottes, der Horeb, das ist dann sein Ziel. Das bedeutet, der Weg aus der Krise, er geht bei Elia nicht vorbei an der bewussten Gottesbegegnung, aber in einer bestimmten Weise. Dieser Berg, der ist voll von Gottesgeschichte, von Erlebnissen, die seine Vorfahren mit Gott gehabt haben. Ja, man könnte sagen, hier liegen Grundsteine seines Glaubens verborgen, die nicht so schnell wegzudiskutieren und auch in den Gefühlen nichts unterzugehen scheinen. Was war denn hier? Hier fing an einem brennenden Dornbusch die Geschichte Gottes mit dem Hirten Mose an. Der war auch auf einer Flucht gewesen, nachdem er den Aufseher erschlagen hatte. Und das waren nicht nur 40 Tage, das waren 40 Jahre gewesen. Und hier schloss derselbe Gott an einem rauchenden und bebenden Berg ein Bundesversprechen mit einem ebenso weggelaufenen Nomadenvolk, nachdem Mose 40 Tage oben auf dem Berg Gott ganz nahe sein dürfte. Und dann begann hier nicht nur eine 40-tägige, sondern eine 40-jährige Wüstenwanderung, die oft auch nichts anderes war als eine einzige Flucht, bis endlich das Land in Sicht kam. Vielleicht merken wir, dieser Berg, der ist voller Geschichte und ja, sie wird dem Elia jetzt zum neuen Ziel in seiner Krise. Und er findet hier auf seiner Flucht einen ganz wichtigen Halt in den Erlebnissen und Erfahrungen, die andere Menschen mit Gott gemacht haben. Und als er da oben sitzt auf dem Horeb, ich stelle mir das so vor, wie der Berg Sinai auch genannt wird, da ist er all diesen Männern und Frauen, die vor ihm waren, spürbar nah. Denkt an ihre Geschichten. Er fühlt sich aufgehoben, der Hebräerbrief, der sagt es später mal, in einer Wolke von Zeugen. Und die beginnen ihm plötzlich von außen etwas zuzurufen, was er selbst im Moment völlig aus dem Blick verloren hat. Elia, die Geschichte Gottes mit seinem Volk geht weiter und auch mit dir. Und das ist im Moment so wie eine äußere Form, die ihn davor bewahrt, auseinanderzubrechen, die ihm hilft, selbst wieder fest zu werden. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Inmitten solcher Krisen, da gibt es solche Orte, die zunächst äußerlich Halt geben und eine ganz wichtige Botschaft haben. Merkst du nicht, dass du gerade auch mit deinen Problemen, in einer großen Gemeinschaft stehst, nicht nur verstreut im Land, sondern auch quer durch die Zeiten. Und das kann eine Gemeinschaft mit Menschen sein, die ehrlich sind, auch mit ihren eigenen schweren Zeiten, durch die sie gehen oder gegangen sind. Und dabei auch nicht verschweigen, welche Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben. Ein Freundeskreis, ein Hauskreis, Menschen in der Gemeinde, Menschen, die uns begegnen. Das können auch Texte, Zeugnisse sein, die andere formuliert haben. Gebete, Liedverse, in die wir uns auch ein Stück fallen lassen können. Jemand hat das einmal so unterschieden und hat gesagt, das ist so die horizontale Gemeinschaft im Glauben. Und daneben gibt es auch eine vertikale Gemeinschaft. Und damit ist gemeint, quer durch die Zeiten, durch die Generationen. Das können für uns Lebensgeschichten sein, Biografien von anderen Menschen, Zeugnisse aus ganz unterschiedlichen Zeiten, aus verschiedenen Jahrhunderten, Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott, die tatsächlich passiert sind. In dem Gewand einer anderen Zeit, aber mit demselben Gott. Wir singen gleich nochmal einige Verse aus diesem Paul Gerhardt-Lied, Befiehl du deine Wege. Und ich habe mit diesem Lied auch so meine Geschichte, gerade in einer Zeit, wo es im Examen und in der Studienzeit mir nicht gut ging. Da habe ich angefangen, diese Lieder, manche Choräle bewusst nochmal auswendig zu lernen. Ich habe das im Konfi-Unterricht damals auch fleißig gelernt, aber das war schon alles wieder weg. Und ich habe gemerkt, das ist so eine Form aus einer ganz anderen Zeit. Nicht nur eine Form, das sind Inhalte, die mich tragen können. Auch wenn ich selber das aus dem Blick verloren habe. Und da wird uns bewusst, dieser Gott ist kein anderer als der, mit dem wir es heute zu tun haben. Was ist die Gemeinschaft, die Art der Gemeinschaft? Was ist der Berg Horeb, der ihnen Kraft gibt? Der sie durchträgt, auch durch schwere Zeiten. Wir hören weiter.
Der Herr sprach: Geh heraus, Elia, und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein leises, sanftes Säuseln. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.
Wie reagiert Gott hier? Er sagt nicht, genau, dir geht es auch so richtig schlecht. Und auch nicht, also so gut warst du auch wieder nicht. Sondern er sagt einfach, Elia, komm heraus aus deiner Höhle. Und er stellt mit dem, was jetzt kommt, im Grunde die Frage, Elia, wie sehr kennst du mich überhaupt? Wie sieht dein Bild, wie sehen deine Erwartungen aus von meinem Wirken? Und an mein Wirken. Lass es mich dir zeigen, ich werde dir jetzt begegnen. Und jetzt wird dreimal von etwas ganz Gewaltigem erzählt. Naturphänomene, die an anderen Stellen der Bibel durchaus für die Gegenwart Gottes stehen. Ein Wind und Sturm, mit dem Gott nicht nur das Rote Meer für das Volk Israel teilte, sondern später auch ein Zeichen für den Heiligen Geist, der am Pfingsttag die Jünger so richtig durchbrauste. Ein Erdbeben. Nicht nur das Zeichen des Gerichtes Gottes über die Völker. Der Prophet Hesekiel zum Beispiel, der erlebt bei seiner Berufung, wo Gott ihn anspricht, ein Erdbeben. Und dann im Matthäusevangelium, da begleitet ein Erdbeben das Wunder der Auferstehung Jesu am Ostermorgen. Ja, und schließlich das Feuer. Das ist vielleicht das typischste Zeichen der Gegenwart Gottes. Ja, der brennende Dornbusch, die Feuersäule, die das Volk Israel begleitet in der Wüste, das Licht, das im Allerheiligsten der Stiftshütte brannte. Ja, und am Berg Karmel, da hatte Gott ja gerade vor dem Elia das Feuer geschickt als das Zeichen seiner Bestätigung. Also Erdbeben, Sturm, Feuer, das waren sicherlich Bilder, die der Elia vor Augen hatte, wenn er an das Wirken Gottes dachte. Aber hier auf dem Berg Horeb, vor dieser Höhle, da ist es anders. Beben, Sturm und Feuer, so heißt es hier, gehen zunächst nur vor dem Herrn her. Das ist genau ein Unterschied. Es sind Vorboten seines Erscheinens, aber jedes Mal wird gesagt, nein, der Herr war nicht darin. Und dann heißt es, es kam ein leises, sanftes Säuseln. Andere übersetzen das Geräusch einer dünnen Stille. Das ist eigentlich ein Widerspruch, ein Paradox. Denn eine Stille kann doch kein Geräusch machen. Aber damit wird deutlich und nochmal gesagt, das ist keine leere Stille, sondern eine Stille, in der etwas Wesentliches passiert. Und der Elia spürt sofort, dass jetzt die entscheidende Gegenwart Gottes da ist. Er ist bei ihm angekommen. Jetzt wird er ihm tatsächlich begegnen. Dieser Bericht, der stellt für mich bis heute eine ganz wichtige Frage: In welcher Weise erwarten wir das Reden und Wirken Gottes in unserem Leben? Es gibt ja viele beeindruckende und aufregende Dinge, die wir auf unserem Glaubensweg erleben können. Und ja, wo wir Gott ganz nah sehen, auch an uns. Auf meinem persönlichen Weg, muss ich sagen, gerade auch in der Zeit des Studiums, da waren für mich solche Highlights die großen christlichen Konferenzen. Große Lobpreisbands und Musik, beeindruckende Prediger. Ich habe mir immer gleich vorne einen Platz in der zweiten Reihe reserviert und wollte mich davon anstecken lassen. Ich war begeistert von der Atmosphäre, von all dem. Oder wenn an anderen Orten, auch in der Gemeinde, Menschen berichtet haben, wie eindrücklich Gott in ihrem Leben eingegriffen hat. Vielleicht geht Ihnen das auch schon mal so, wenn man so etwas ganz Besonderes hört von anderen. Und ich habe mir das so auch für mein Leben gewünscht. Und das dürfen wir auch. Und so kann auch Gott wirken. Schwierig wird es nur, wenn es ein bestimmtes Bild wird, ein festes Bild entsteht von der Begegnung mit Gott, von seinem Wirken unter uns. Und so ein Bild brachte der Elia von dem Karmel auch mit an den Berg Sinai. Ein Ausleger schreibt zu dieser Stelle der Elia-Geschichte: Der brausende Sturm, er kam nur vor dem Herrn her. Die Stürme der Begeisterung und ebenso auch die Stürme im Leben, sie sind oft nur Vorzeichen und Vorboten, sie können uns aufmerksam machen auf ihn. Die eigentliche Stimme Gottes ist oft eher leise. Und jetzt war ein Satz, der muss die etwas schlucken, aber so kann man es auch vielleicht sehen. Manchmal muss erst das Feuerwerk charismatischer Gottesdienste oder Gottesgefühle abgebrannt sein, bevor die wirkliche Begegnung mit Gott erfolgt, die tragfähig ist. Kennen Sie das? Dass das Eigentliche oft erst danach passiert, gerade auch in der Stille. Und ich glaube, es fällt uns oft so schwer, und da nehme ich mich mit ein, diese Stille zu suchen. Nicht nur zu suchen, sondern ihr auch einen Raum zu schaffen und sie auch auszuhalten. Gerade dann, wenn äußerlich nichts Beeindruckendes passiert, das entscheidende Reden Gottes zu uns zu erwarten. Denn hier spüren wir umso mehr, wie es doch unverfügbar ist. Ja, und das gilt ja ebenso für die Art und Weise, wie Gott Veränderung schenkt in unserem Leben und wie er mit seinem Weg mit uns und dieser Welt zum Ziel kommt. Oft ist es eben nicht dieses sichtbare Wunder vom Berg Karmel, das Feuer vom Himmel, das dem Elia immer noch vor Augen steht. Es sind oft die leisen Wege, auf denen Gott seinen Weg mit uns weitergeht. Und auch da, wo wir, so wie der Elia, das Gefühl haben, dass alles zum Stillstand gekommen ist. Eine Erfahrung aus einer unserer Jugendfreizeiten habe ich sehr in Erinnerung. Ich möchte sie einfach da nochmal erwähnen. Wir waren auf dem Eiselmeer unterwegs mit diesem Plattbodenschiff und die Jugendlichen, die wollen natürlich am liebsten immer die Segel hissen, aber es war kein Wind, es war totale Flaute und wir wollten in unserer Aktivität gerne was tun. Und der Skipper, der stand da hinten an seinem Ruder, an seinem Steuerrad und war ganz gelassen. Lasst die Segel unten, legt euch hin Und es war so schwer, weil sich nichts tat. Es hat nichts, ist passiert. Und auf einmal, nach mehreren Stunden, sahen wir da hinten die ersten Türme des Hafens und alle sagten, hä? Wie kommen wir denn jetzt dahin? Es ist doch nichts passiert. Ja, sagt der Skipper, aber es ist die Strömung, auf der wir stehen. Und die kenne ich. Und die hat uns weitergetragen. Auch wenn wir in unserem Leben das Gefühl haben, dass alles zum Stillstand gekommen ist, sorgt Gott dafür, dass es weitergeht und wir ans Ziel gelangen, manchmal auch, obwohl wir nichts davon merken. Von Jeremias Gotthelf, dem Schriftsteller, Journalist und Pfarrer aus dem frühen 19. Jahrhundert, da stammt auch so eins dieser Gebete, die mich tragen, immer wieder. Er betet: Herr unser Gott, du hast unzählige stille Wege, auf denen du möglich machst, was unmöglich erscheint. Gestern war es noch nicht sichtbar, heute nicht viel, aber morgen steht es vollendet da. Und nun erst gewahren wir rückblickend, wie du unmerklich schufst, was wir unter großem Lärm nicht zustande gebracht haben. Das mit dem großen Lärm, das gefällt mir immer gut. Dass du das schufst, was wir unter großem Lärm nicht zustande gebracht haben. Und diesen stillen, unspektakulären Weg mit uns Menschen, den ist Gott dann noch in ganz anderer Weise mit uns Menschen gegangen, nämlich in Jesus selbst. Sein sichtbares Wirken, sein Gang durch diese Welt, das war nicht mit Feuer und Erdbeben verbunden und sein Wirken heute ebenso unter uns. Nicht das Spektakuläre, das Auffällige, sondern es sind die leisen, unscheinbaren Wege. Es ist die äußerliche Schwachheit, in der Jesus unter uns gewirkt hat. So erzählt es immer wieder Paulus. Und gerade deshalb werden sie oft übersehen, diese Zeichen von Gottes Gegenwart. Die Horeb-Geschichte öffnet uns neu die Augen dafür, wie Gott auch auf andere Weise unter uns handelt und da ist. Wie endet diese Gottesbegegnung am Horeb? Mit einem neuen Auftrag und der Botschaft: Es hängt nicht alles an dir.
Der Herr sprach zu Elia: Geh nun wieder zurück durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats, zum Propheten an deiner Stadt. Denn ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
Ja, inmitten dieses Gefühls, ganz alleine übrig geblieben zu sein und auch ganz allein verantwortlich zu sein für die Umkehr des Volkes zu Gott, da öffnet Gott dem Elia die Augen. Nein, es gibt auch noch viele andere im Volk, die mir treu sind. Und auch noch andere als dich, durch die ich wirken und handeln werde. Ich kann dazu den König der Feinde Israels gebrauchen, um eine politische Wende einzuleiten. Salbe Hazael zum König der Aramäer. Ich gebrauche die Opposition im eigenen Lande. Salbe Jehu zum neuen König über Israel. Und ich gebrauche auch noch andere Propheten als dich. Salbe Elisa zu deinem Nachfolger. Meine Möglichkeiten gehen weit über deine Vorstellungen hinaus. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass gerade das Letzte dem Elia sicherlich schwer gefallen ist, weil er damit einsehen musste, Gottes Wirken hängt längst nicht nur an meiner Person. Und er musste lernen, loszulassen. Aber vielleicht half es ihm auch, wieder zurückzugehen in die Herausforderungen, in die Schwierigkeiten, vor denen er geflohen war. Denn das hatte er begriffen. Gottes Wirken ist größer als mein Wirken und weiter als meine eigenen Vorstellungen und Bilder von ihm. Gibt es eine größere Entlastung, gerade mitten in einer Krisenzeit? Ich weiß nicht, in welche Welt sie ihr Weg zurückführt. Aber das dürfen wir aus der Geschichte Elias mitnehmen, was wir jetzt mit den Worten von Paul Gerhardt noch einmal singen. Befehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Amen.